Herzlich willkommen zu dem Gottesdienst. Heute fängt wirklich unsere Reise durch den Römerbrief an. Also sicher durch die ersten 8 Kapitel. Und dann müssen wir mal zusammen miteinander reden. Mögen wir noch, machen wir weiter oder brauchen wir eine Pause? Aber die ersten 8 Kapitel, die sind mal geplant. Und wenn die Reise nach Plan verläuft, dann weiss man bei einer Reise nie so ganz genau. Aber falls das nach Plan verläuft, sind wir noch vor Ostern. Quasi am Palmsonntag haben wir die ersten Kapitel dann durchgearbeitet. Und ich freue mich schon sehr. Ich glaube, dass das eine grossartige Reise wird. Und ich lade euch ein, dass ihr euch auch schon sehr freut. Vorfreude ist eine der schönsten Freuden. Darum wollen wir die doch auch so ein bisschen zelebrieren. Selbstverständlich ist jede Predigt für sich wieder abgeschlossen. Das ist die gute Nachricht, wenn man mal einmal nicht kommen kann, dann es ist abgeschlossen, jede Predigt für sich. Die noch bessere Nachricht ist aber, man nimmt die einzelnen Predigten auf und man kann sie dann auf der Webseite nachhören. Weil ich glaube, es ist gleich nicht schlecht, wenn man bei so einer Reise jede Station mitbekommen hat. Einfach das als Hinweis. Doch zurück zum Römerbrief. Im Römerbrief dem sagt man manchmal auch, er sei ein Schlüssel. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Wenn nicht, dann sagen es die anderen manchmal zumindest. Der Römerbrief ist ein Schlüssel. Und zwar, wer den Römerbrief versteht, der hat wie einen guten Schlüssel, um die anderen Briefe im Neuen Testament auch gut zu verstehen. Der Römerbrief eröffnet uns eigentlich die Welt zu diesen anderen Briefen. Und ich glaube, nicht von ungefähr ist es auch der erste Brief von diesen vielen Briefen im Neuen Testament, der Römerbrief. Wenn wir die Bibel öffnen, zum Neuen Testament gehen, dann kommen ja zuerst die 4 Evangelien. Und dort drinnen wird uns beschrieben, wie Gott sich selber quasi der Rettung der Menschen annimmt. Gott macht es jetzt zu seinem. Und er nimmt sich der Rettung von uns Menschen an. Indem er selber Mensch wird, durch den Tod von Jesus und durch seine Auferstehung rettet Gott uns. Und das ist die zentrale Botschaft von diesen 4 Evangelien. Und dann kommt noch eine Apostelgeschichte. Und die können wir dann lesen, wie die Jünger von Jesus, jetzt Apostel genannt, die gute Nachricht weitergeben. Und wie sich das Evangelium immer weiter ausbreitet. Also wie sie quasi eben davon erzählen, dass sich Gott jetzt selber dieser Rettung angenommen hat, dass er Mensch geworden ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden worden ist und wie die Botschaft ankommt bei den Menschen und wie sich das ausbreitet über die Länder hinweg. Und dann, nach der Apostelgeschichte, kommt eben der Römerbrief. Und da drin erklärt jetzt der Paulus, was genau am Kreuz passiert ist. Während uns quasi die Evangelien den Ablauf erzählen, was passiert ist, erzählt uns der Paulus etwas über den Hintergrund. Also das, was man vielleicht nicht gerade sieht. Man könnte so sagen, über das Theologische von dem, was am Kreuz passiert ist. Was aber sehr, sehr wichtig ist, dass wir das auch wissen. Und der Paulus, der macht das vor allem auf eine Art und Weise, die für uns Christen sehr motivierend ist. Es ist ein Motivationsbrief, auch der Römerbrief. Und auch darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir da reintauchen, hey, der Brief ist geschrieben worden, um Christen zu motivieren. Das ist etwas Schönes. Ja, wenn ich schon gesagt habe, der Paulus hat es geschrieben, dann habe ich auch die Frage nach dem Autor auch schon verraten. Und eben der Römerbrief, ich finde, der verratet auch schon sehr viel, wenn man den gegolten hat. Der Gemeinde in Rom. Und jetzt finde ich ganz gut, dass der Andreas schon den Vers 8 vorgelesen hat, wo es darum geht, dass man vom Glauben von diesen Römern schon viel gehört hat. Jetzt könnte man ja sagen, warum schreibt der Paulus den Christen in Rom einen Brief, wo er drin das Evangelium erklärt? Das sind ja schon Christen. Oder? Wieso macht er das jetzt schon? Er hat wollen, ihren Glauben festigen. Er hätte ihnen wollen zeigen, dass das Evangelium nicht nur aus der Liebe Gottes besteht, sondern auch aus Gottes Gerechtigkeit. Er hätte noch wie wollen eine zweite Seite der Medaille ihnen nachlegen. Und bevor wir da jetzt noch weiter ganz drauf einsteigen in den Römerbrief, habe ich gedacht, Ich lese euch mal den ersten Abschnitt vor. Das ist Römer 1, 1 bis 17. Das ist ein langer Abschnitt. Aber ich finde es wichtig, dass wir gerade auch im Gottesdienst immer wieder mal einfach Wort Gottes lesen, hören und wirken lernen. Gottes Wort hat so eine Kraft und so eine Macht. Und darum machen wir doch das. Ich nehme noch einen Schluck Wasser und dann mag ich hoffentlich vorlesen. Wenn ihr könnt, könnt ihr da mitlesen, wenn es von der Größe her geht. Und sonst dürft ihr einfach zulassen. Und ich lese es ja vor. Paulus, Diener von Christus Jesus, zum Apostel berufen und dazu bestimmt, Gottes gute Nachricht zu verkünden. Gott hat sie ja durch seine Propheten in der Heiligen Schrift schon im Voraus angekündigt. Es ist die gute Nachricht von seinem Sohn. Der war seiner leiblichen Herkunft nach ein Nachkomme Davids. Gott hat ihm durch die Auferstehung von den Toten die Vollmacht verliehen, als sein Sohn zu herrschen. Das steht ihm zu, aufgrund seiner Herkunft aus dem Geist des Heiligen Gottes. Was ich verkünde, ist also die gute Nachricht von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir die Befähigung und Beauftragung bekommen, als Apostel unter den Völkern zu wirken. Sie sollen Christus gehorsam sein, den Glauben annehmen und so seinem Namen Ehre machen. Auch ihr gehört zu diesen Völkern und seid von Jesus Christus berufen. An alle in Rom, die von Gott geliebt werden und zu Heiligen berufen sind, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Zunächst einmal danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle. In der ganzen Welt spricht man über euren Glauben. Gott selbst, dem ich durch die Verkündigung seines Sohnes mit all meiner Kraft diene, ist mein Zeuge. Ich denke unaufhörlich an euch. In jedem Gebet bitte ich darum, dass ich nach Gottes Willen endlich zu euch kommen kann. Denn ich möchte euch so gerne einmal treffen. Ich möchte euch etwas von der Gabe weitergeben, die mir vom Heiligen Geist geschenkt wurde. So sollt ihr gestärkt werden. Oder besser gesagt, ich möchte, dass wir uns bei meinem Besuch gegenseitig ermutigen durch den Glauben, der uns verbindet. Durch diesen Glauben ermutigt ihr mich und ebenso ich euch. Ich will euch eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen, aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert. Denn ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt, wie bei den anderen Völkern. Das bin ich allen schuldig, ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Wenn es nach mir geht, ich bin bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet. Der glaubt an erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Ja, so fährt der Brief an, der Römerbrief, den Paulus da geschrieben hat. Und mir fällt gerade die nicht ganz einfache Sprache auf, die der Paulus da hat. Ich meine, ich habe schon sehr, sehr eine einfache Übersetzung gewählt. He? Und also die ist, ich finde, die ist einfach und hat doch eine sehr gute Genauigkeit. Aber dennoch merkt man auch da, die Sätze sind verschachtelt. Und es ist gar nicht so simpel gewesen, das voneinander zu nehmen und irgendwie verständlich ins Deutsch zu übersetzen. Aber ganz wichtig, davon lassen wir uns nicht abhalten. Ich finde, der Römerbrief ist es wert, dass man sich reinknüllt und halt auch ein bisschen durch die Schachtelsätze durchkämpft. Im Römerbrief liegt ein grosser Schatz. Und der will gehoben werden. In den ersten 7 Versen ist es darum gegangen, eben, dass quasi der Paulus noch einmal sich vorgestellt hat und den Grund gesagt hat, warum er den Brief schreiben tut. Er sagt, wer er ist, was er möchte und in wessen Auftrag er vor allem handelt. Das finde ich noch ganz wichtig, wenn man so einen Brief bekommt. Und die haben vielleicht von Paulus gehört, aber getroffen haben sie ja noch nie. Und er sagt da ganz klar, in welchem Auftrag er handelt. Er bezeugt Jesus, du Verstandene, als Gottes Sohn und Retter. Und ich finde, damit öffnet er Tor, dort in dieser Gemeinde, und er schafft Vertrauen, dass er ihnen etwas Gutes will. Dass er jetzt nicht irgendwie mit dem Brief ihnen etwas Schlechtes will. Und dann ab Vers 8 schreibt der Paulus eben über seinen grossen Wunsch, die Gemeinde in Rom persönlich zu besuchen. Er möchte sie stärken, aber auch wiederum von innen ermutigt werden. Und auch das gefällt mir sehr gut. Der grosse Paulus sagt nicht nur, ich komme und ich lehre euch, sondern ich komme, ich lehre euch, aber wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Ich kann euch etwas geben und ihr könnt mir etwas geben. Finde ich sehr schön. Und auch das ist doch einladend. Man freut sich dann darauf, wenn der Paulus endlich nach Rom kommt. Und der Abschnitt, der ganze, der fängt in Vers 8 eben zuerst mal mit dem Dank an. Der Paulus dankt Gott für die Gemeinde und ihren Glauben, wo wir in der ganzen Welt, also das ist in der damaligen Welt, so ums Mittelmeer herum, quasi gesprochen worden ist. Und man könnte jetzt sagen, dass der Paulus ihnen da mal noch ein bisschen Honig ums Maul schmiert. Hast du so Auslegungen gehört, oder? Weil man könnte sagen, ja, so weit kann es mit ihrem Glauben ja gleich nicht sein. Schließlich will er ja zu ihnen. Schließlich will er ihnen noch etwas beibringen. Schließlich schreibt er ihnen so einen langen Brief, und er allerhand noch dem erzählt. Also, wie weit ist denn um den Glauben, wenn er gleich so besorgt ist, oder? Und ich finde, in das Fahrwasser dürfen wir auf keinen Fall kommen. Ich glaube, wir müssen den Paulus da wörtlich ganz ernst nehmen. Er lobt ihren Glauben, will über ihren Glauben positiv geredet wird. Und wir dürfen ruhig davon ausgehen, dass ihr Glaube wirklich sehr stark war. Aber es ist eine junge Gemeinde und wir können sagen, vielleicht noch so ein bisschen auf eine kindliche Art. Also jung, ganz frisch im Glauben, sehr überzogen, aber eben auch noch so ein bisschen, ja, kindlich. Das ist das Wort, das mir irgendwie am besten da passt. Und darum hat er unbedingt zu ihnen wollen, weil er ihren starken, aber jungen Glauben hat wollen festigen. Weil er gewusst hat, hey, da kommen noch Stürme auf sie zu, da kommen noch Herausforderungen, da kommen noch Versuchungen und Anfeindungen. Und es ist wichtig, dass der junge Glaube weiter gefestigt und gestärkt wird. Und dann im Vers 16 und 17 ist es dann so, dass jetzt da davon der Brief handelt, also ich lese es gerade vor, das ist das Einfachste, 16 und 17. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht, sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, an erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift, aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Also das ist das Thema von diesem Brief. Alles, was jetzt nachher kommt und wo wir die nächsten Predigten auch werden zusammen anschauen, ist das das Thema. Das ist nach dem, was er vorhin alles schon einleitend gesagt hat, der Grund für den Brief. Vers 17, denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Um das geht es. Jetzt kann man sich fragen, ja, warum redet Paulus da von Gottes Gerechtigkeit? Ist die gute Nachricht nicht vielmehr ein Zeichen von der Liebe von Gott? Dass Gott Mensch geworden ist? Dass er ans Kreuz ist? Dass er gestorben ist? Dass er uns errettet hat? Ist das nicht vielmehr ein Zeichen von der Liebe? Von der Gnade? Und der Paulus redet auch von Gottes Gerechtigkeit. Das Wort Liebe fällt in den ersten 4 Kapiteln vom Römerbrief gar nie. Das ist noch speziell. Dem Paulus geht es um Gerechtigkeit. Er hat wie eine spezielle Brille angelegt für den Brief. Und das Thema geht er durch. Der Paulus weiss, dass die Gemeinde in Rom das Evangelium von der Gnade, also von der Liebe, schon kennt. Und er will sie jetzt, wenn man so will, eben mit dem Evangelium von Gottes Gerechtigkeit weiter stärken. Es scheint so wie eben ein Glauben von der ersten Stunde zu geben, der kindliche Glauben, wo man damit anfängt, wo ganz wichtig ist, dass der mal unser Herz durchdringt, wo die elementare Basis ist, wo man nie loslassen darf. Gott liebt mich. Gott ist gnädig zu mich. Seine Rettung ist Gnade durch Liebe entstanden. Das ist die absolute Basis. Und er möchte jetzt aber den Glauben weiter stärken, indem er diesen Gemeinden etwas über die Gerechtigkeit Gottes erzählt. Und weil er weiß, dass das Ganze eine wichtige Lektion für ihr Glaubensleben ist, oder? Das ist ihm wichtig. Und er wird ihnen in den weiteren Kapiteln aufzeigen, dass, weil Gott gerecht ist, wir durch ihn gerechtfertigt sind. Dazu kommen wir dann noch. Weil Gott gerecht ist, sind wir durch ihn gerechtfertigt. Und wenn wir das erkennen, dann müssen wir uns als sündige Menschen nicht mehr länger selber rechtfertigen. Das löst in uns innen etwas aus. Die Worte. Und die stärkt uns. Genau, und das wiederum, dass Gott uns rechtfertigt, ist natürlich wieder ein Ausdruck von Gottes Liebe. Wir können die Sachen schon nicht voneinander trennen. Gottes Liebe ist und bleibt bestehen. Aber der Paulus möchte wie noch einen Schritt weitergehen und ihnen noch eben die zwei Seiten der Medaille auch zeigen, die Gerechtigkeit Gottes. Der Paulus will mit dem Römerbrief auf keinen Fall die Liebe gegen Gerechtigkeit ausspielen. Er weiss eben viel mehr, dass wir die Liebe Gottes einfach schneller erkennen oder dass das so wie der Anfang ist im Glauben und dass wir bei der Gerechtigkeit Gottes vielleicht eher noch ein bisschen Hilfe brauchen. Aber als mündige Christen ist er davon überzeugt, müssen wir beides kennen. Wir müssen von beidem wissen. Und das ist ihm ganz wichtig. Darum schreibt er den Brief so. Ich habe mir so überlegt, weil schlussendlich leiden wir doch alle darunter, dass wir zu Gott gehören, von ihm gerettet werden. Das ist nicht das, wo wir leiden. Aber wo wir darunter leiden, ist, dass wir trotzdem weiterhin immer wieder das Falsche tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das so zermürbend manchmal. Jetzt bin ich ein Kind Gottes, bin gerettet worden, will das Richtige tun und tue immer wieder das Falsche. Das mag mich, das greift mich an, das beschäftigt mich und das weiß auch der Paulus, dass wir unter dem leiden. Und wer es auch weiß, ist der grosse Verführer, Satan. Der weiß um unseren inneren Zerriss. Und ich finde, er will uns damit zu Fall bringen. Wenn ich etwas mache, was ich nicht hätte sollen tun, etwas, das gegen Gottes Vorstellungen geht, wie ich es leben sollte, dann fühle ich mich angeklagt von Satan. Dann ist es wie, als würde eine Stimme kommen und sagen, du bist unwürdig. Schau jetzt, was du schon wieder gemacht hast. Du kannst doch kein Kind Gottes sein, wenn du so lebst. Und es werden Zweifel gestreut in meinem Herz. Und das ist anstrengend. Ich glaube, wir alle kennen die Gedanken. Ich unterstelle uns jetzt das einfach. Kaum macht man so eine Sünde, wird man angeklagt. Und es ist sofort wieder da. Und es muss nicht einmal immer die gleiche Sünde sein. Es kommt einfach sofort wieder der Ankläger und sagt, da, schon wieder falsch gemacht. Und du willst ein Kind Gottes sein. Du denkst, dass du die Liebe und die Gnade verdient hast. Schau an, was du mit der machst. Du entzündigst weiter. Und dann kommt so der Moment, wo wir das Gefühl haben, wir müssen uns rechtfertigen können, aus uns raus. Und in Paulus' sein Anliegen ist es, dass wir dank dem, was er hier schreibt, dürfen erkennen, nein, Gott rechtfertigt uns auch in dieser Situation. Es ist ganz klar, dass die Gedanken falsch sind, aber eben, sie sind da. Und darum ist es so wichtig, dass wir ihnen eben mit Worten können begegnen und nicht selber dann irgendwie etwas tun wollen. Und ich finde es eindrücklich, wie der Paulus genauso um den Zerriss von uns Christen weiss. Und wenn er weiss, dass das einfach irgendwie an den Punkt kommt, wenn man Christ wird, dass wir irgendwie halt gleich noch sündig sind oder Sünde leben. Und dass wir dann einfach so ein bisschen anfangen, von uns hinterfragen. Und uns immer wieder unwürdig fühlen. Und dass dort drinnen die Stärke liegt, die wir unbedingt brauchen. Dass dort drinnen unser Glaube muss gefestigt werden. Dass wir das gut überstehen und dass wir nicht erkalten in unserem Glauben, weil das irgendwie gleich etwas in uns innen auslöst. Die Anklage, die hier der Satan macht. Sein Wunsch ist, dass wir an dem Geschenk von dieser Errettung unbedingt festhalten. Dass wir an dem Geschenk von der Kindheit Gottes, dass wir daran unbedingt festhalten. Also das ist der Grund für den Brief, den wir da schon quasi einfach am Anfang mal sehen können. Und wo ich finde, oh, da können wir uns auf ganz vieles freuen, was da auf uns zukommt. Jetzt ist es so, in Kapitel 1 bis 3, ich habe es da aufgeschrieben, geht er aber wie noch einmal zuerst einen Schritt zurück, dann der Paulus, also im Rest vom 1 bis 3. Und er breitet noch einmal das Problem aus. Was ist denn überhaupt das Problem an unserer, oder wie sind wir überhaupt sündig geworden? Das Problem an unserer Sündigkeit. Und dann erst in Kapitel 4 bis 8, wenn das Problem so richtig ausbreitet ist, wenn der Schmerz so richtig gross ist unter dem, wo wir da quasi zu leiden haben, zeigt er auf, was die Lösung ist. Und was das bedeutet in unserem Leben. Und was wir gleich eben quasi für ein absolutes Vorrecht haben, weil Gott gerecht ist und weil Gott uns rechtfertigt. Es lohnt sich dann wirklich, da in den Brief einzutauchen. Und es wäre falsch, jetzt zu sagen, ja, komm, wir haben es 1 bis 3, dass wir Sünde sind und wie Sünde entstanden ist, das haben wir kapiert, das lassen wir raus. Nein, das möchte ich nicht. Wir setzen uns zuerst auch noch einmal dem Schmerz aus. Wir gehen da durch, so wie es der Paulus dieser Gemeinde in Rom zugemutet hat. Und innerlich freuen wir uns aber schon auf das Kapitel 4 bis 8, wenn wir wissen, dann entfaltet er quasi die Lösung zu dem grossen Problem. Und ich bin überzeugt, dass nicht nur damals die Gemeinde vor allem über Gottes Gnade und Liebe geredet hat, also die in Rom, sondern dass auch wir heutzutage sehr viel über Gottes Liebe und wie gnädig ist reden. Und dass wir da, dass uns das gut tut, wenn wir ein bisschen daran erinnert werden, hey, aber Gott ist gerecht. Und das bedeutet etwas. Und wenn wir mit Gott sind, hat es auch etwas Wunderbares. Aber wenn wir gegen Gott sind, ist die Gerechtigkeit auch schrecklich. Und dass wir da drüber auch reden und dass das auch wieder ein fester Teil von unserem Leben wird. Und ich wünsche wirklich, dass auch unser Glaube wirklich gefestigt wird, jetzt durch die Römerbriefreihe. Und dass wir uns eben die Gerechtigkeit Gottes vor Augen führen. Und ich habe noch überlegt, finde ich noch irgendeine Geschichte in der Bibel, die uns die Gerechtigkeit noch aufzeigt? Ich möchte noch rasch wie einen Exkurs machen. Ich möchte im Römerbrief noch nicht vorgreifen, aber ich möchte das noch ein bisschen vertiefen. Einfach so in einem schnellen, kleinen Abschnitt jetzt in dieser Predigt. Und dann ist mir der Jona in Sinn gekommen. Und zwar hängt da hinten im Stegenhaus der Kalender. Und da steht der Vers schon drauf. Und ich habe den jedes Mal, wenn ich oben runterzulaufen komme, lese ich den wieder. Und so habe ich den Jona immer schon ein bisschen bewegt jetzt. Der Jona und die Stadt, oder die Menschen aus der Stadt Ninive. Ich glaube, ihr alle kennen die Geschichte vom Jona und von dem grossen Fisch. Und wenn er einen Auftrag von Gott bekommt und nicht tut. Und die Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. Wenn wir schon nur rasch den Vers 2 aus Jona 1 lesen, dann zeigt Gott zum Jona, auf, los, geh nach Ninive, in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen, ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Das ist der Auftrag. Das ist noch spannend, ist mir zu Ohren gekommen, finde ich eine spannende Redewendung, gehen wir nicht darauf ein, aber genau. Und im Kapitel 1 und 2 geht es dann darum, dass der Jona das eben nicht macht. Er macht zwar auf, aber in diese Richtung. Und dann findet eine Korrektur statt. Eine liebevolle, schmerzhafte Korrektur. Eben mit dem Sturm und dann, wo er in dem Fisch landet und wieder an Land gebracht wird. Und erst in Kapitel 3 und 4, Jona ist nur 4 Kapitel lang und die Kapitel sind auch noch sehr kurz, dort geht es dann darum, dass er jetzt nach Ninive aufbricht und das tut, was Gott ihm da gesagt hat. Und was wir noch wissen, Ninive ist die Hauptstadt der Assyrer und die Assyrer ist der Hauptfeind von Israel. Die Assyrer haben das Nordreich bedrängt und die Assyrer sind für ihre Grausamkeit, für ihre Schrecklichkeit berüchtigt gewesen. Und ich verstehe schon den Jona, wieso er nicht wollen hat, zu den Assyrern gehen und in die Hauptstadt. Weil als Israelit war das schrecklich gewesen. Er hat gewusst, das könnte um sein Leben gehen. Und Jona hat auch nicht verstanden, wie sich Gott gegenüber von Nicht-Israeliten hat wollen oder können barmherzig zeigen. Ich meine, es waren seine Feinde gewesen. Und jetzt schickt er Gott dorthin und Gott könnte sich dort jetzt barmherzig zeigen. Das hat er absolut nicht verstanden, das hat ihn gestört. Aber Gott hat damals schon nicht nur das eigene Volk im Blick gehabt, sondern eben alle Völker. Und jetzt möchte ich euch schnell den Text aus Jona 3 auch noch vorlesen. Weil ich finde, dass der etwas von dieser Gerechtigkeit Gottes uns erzählen tut. Genau. Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du ihr verkünden sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Diesmal folgte er dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Er stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen, das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh, und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss, vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Das ist das 3. Kapitel. Ich habe gesagt, die sind ganz kurz. Und es ist gleich spannend, was da wieder passiert. Jona ist in die Stadt hineingekommen und hat, wie es Gott hat wollen, quasi den Leuten ins Gewissen geredet. Und für mich das Erstaunliche ist, die Botschaft ist angekommen. Das ist auch schon ein Wunder. Die haben es gemacht. Ich habe mir überlegt, würde so eine Botschaft hier in Bruck ankommen? Aber die Stadträtin würde auch die Trauerkleider anlegen und in Staub sich setzen und das verkünden? Ich bin mir nicht sicher. Aber da hat es Gott geschenkt in Ninive, dass sie gehört haben. Dass sie gelassen haben auf die Botschaft, die Jona ihnen überbracht hat. Und sie haben die letzten 40 Tage, ich meine, das ist schon noch enorm, gell? Man weiss, noch 40 Tage. Also wenn man dieser Botschaft glaubt, dann weiss man es noch 40 Tage und dann ist Ende. Die haben sie genutzt zum Fasten und Beten und von ihren bösen Taten abzulassen. Und man könnte sagen, es ist wirklich eine echte Umkehr passiert. Und sie haben auf Gottes Gerechtigkeit gehofft. Man könnte jetzt sagen, ja, es ist Gottes Gnade. Es ist noch mehr. Sie haben wirklich auf Gerechtigkeit gehofft. Weil die Logik war so, wenn wir bis jetzt falsch gelebt haben und er will uns vernichten und wir ab jetzt richtig liegen oder richtig leben, dann ist Gottes Gerechtigkeit, dass er uns doch verschont. Das war ihre Logik hier dahinter. Vielleicht, wenn Gott gerecht ist, lässt er sich durch unser Handeln jetzt umstimmen und zieht die Vernichtung zurück, die Ansage. Und sie haben daran geglaubt, dass Gott nicht einfach rachsüchtig ist, sondern eben gerecht. Ja, wenn er ihre bösen Taten sieht, dann wird er jetzt eben auch ihre guten Taten sehen. Klar, man kann es nicht ganz voneinander nehmen, gell? Es geht jetzt hier auch um Gnade, aber wir spüren oder ich spüre da einen grossen Teil die Gerechtigkeit Gottes durchdrücken, wo sie erkannt haben, Gott muss gerecht sein. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Und er hat es gemacht, oder? Er hat quasi die Menschen und die Stadt nicht mehr wollen zerstören. Gott hat es gereut, weil er gesehen hat, wie sie jetzt anders leben, wie sie wirklich Umkehr da haben. Und spannend ist dann noch, wenn wir noch den Vers 1 und 2 aus Jona 4, also dort, wo es gerade weitergeht, dazu nennt, dass sich der Jona dann geärgert hat. Jona ärgerte sich sehr darüber, dass Gott sie nicht mehr zerstören wollte. Der Zorn packte ihn, er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Das ist noch speziell, dass sich der Prophet so fest gewünscht hat, dass sie den Gott auch wirklich zerstört. Oder dass er vielleicht nicht als Blöde dasteht, der etwas angedroht hat, was eh nicht passiert. Also, uns soll das auf keinen Fall ärgern. Sondern wir dürfen uns daran freuen. Denn wir sehen hier, dass Gott gerecht und gnädig ist. Und zwar zu seinem Volk, aber eben zu allen Menschen, zu allen Völkern, sogar zu allen Tieren, wie da drin erwähnt wird. Gott ist gerecht. Aber er ist nicht nur gerecht, er ist Gerechtigkeit selber. Das dürfen wir nicht vergessen. So wie er die Liebe selber ist, er ist nicht nur lieb. Er ist die Liebe. Er ist nicht nur, er spricht nicht nur Wahrheit. Er ist Wort. Er ist nicht nur gerecht, er ist Gerechtigkeit selber. Das ist ganz wichtig. Das sind Eigenschaften, die von ihm ausgehen, die er quasi verkörpert. Und damit die Erkenntnis auch unser Leben positiv beeinflusst, hat der Paulus quasi uns zur Hilfe den Römerbrief geschrieben, wenn ich jetzt wieder so zurückschwenke. Und der Paulus will, dass auch bei uns quasi, der Paulus will, dass es bei uns anders endet als bei den Bewohnern von Ninive. Weil was wir da nicht gelesen haben, was wir in den Geschichtsbüchern aber gesehen haben, ist, dass die ein zweites Mal umgeschwenkt sind, damals. Die haben wieder gelebt wie davor. Kurz nach ihrer Rettung war alles vergessen. Es war keine echte Umkehr. Und sie haben gelebt wie davor und sind schlussendlich gleich verloren in Gott. Und irgendwann haben sie gleich vor ihren Schöpfen müssen treten und sind verloren gewesen. Und Paulus, sein Anliegen ist, dass wir nicht verloren gehen. Dass wir ja nicht auf den falschen Dampfer kommen und sagen, wir können uns selber rechtfertigen. Weil das ist wieder das, was da in der Stadt Ninive passiert ist. Sie haben sich selber gerechtfertigt, versucht. Und mit dem Messer in den Hals für 40 Tage ist es gegangen, aber längerfristig hat es nicht geklappt. Und so wäre es auch bei uns. Wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, es ist nicht nachhaltig. Wir als neue Menschen, als Kinder Gottes, sind in der Gerechtigkeit von Gott selber gerechtfertigt. Ich weiss, es klingt so kompliziert, aber man muss es ein paar Mal zu sich selber sagen und dann geht es auf. Und wir dürfen auf keinen Fall so in die alten Muster zurückgehen, dass wir uns selber rechtfertigen wollen. Die Bewohner haben es selber versucht und es ist nicht aufgegangen. Aber Gott rechtfertigt uns. Er gibt uns die neue Identität, gerade in Bezug auf Sünde. Und das werden wir in den nächsten Predigen erkennen, was das für uns bedeutet. Und ich sage euch, wenn wir das einmal begriffen haben, was der Paulus da uns entschlüsselt tut, es ist so ein Befreiung. Es fällt so viel ab von uns, weil wir merken, Gott ist der, der uns rechtfertigt. Wir müssen gar nicht. Und ich glaube, dass wenn wir die gute Nachricht vom Evangelium nicht nur als Gnades- und Liebesbotschaft verstehen, sondern, so wie der Paulus, auch als Gottes Gerechtigkeitsbotschaft, schwieriges Wort, dann motiviert das uns auch wieder. Weil wir so ein bisschen aus dem Hamsterrad kommen, ich will mit Jesus leben, ich tue etwas Schlechtes. Ich muss wieder um Vergebung bitten, ich will mit Jesus leben, ich tue etwas Schlechtes. Das dauernde Auf und Ab, einen Schritt vor, einen Schritt zurück. Das können wir hinter uns lassen, wenn wir die Botschaft von der Gottes Gerechtigkeit richtig verstanden haben. Und wie gesagt, ich freue mich sehr auf die Reise durch die ersten 8 Kapitel. Und das war jetzt mal so ein Hinführen an den Einstieg von dem ersten Brief und einfach mal zu sehen, wie wichtig die Gerechtigkeit ist. Und ich bin sehr gespannt, was die Botschaft denn von dem Römerbrief bei uns da in Bruck bewirken. Die Gemeinde in Rom ist gestärkt worden und ich wünsche das für uns auch, dass wir auch gestärkt werden dürfen. Und ich bete mit uns. Himmlischer Vater, du bist Gerechtigkeit selber. Das wollen wir wie so, die Worte wollen wir tief in unserem Herzen einschliessen. Und wenn wir uns nach Gerechtigkeit sehnen, und das tun wir immer wieder, dann finden wir die Alleine bei dir. Nur bei dir gibt es verlässliche Gerechtigkeit, himmlischer Vater. Und ich bitte dich, nimm du uns rein in die Botschaft, wo der Paulus hier an die Gemeinde in Rom geht und wo jetzt auch hier an die Gemeinde in Brugg soll gehen. Stärke auch uns und unseren Glauben mit dem Brief. So wie du ihren Glauben gestärkt hast. Zeig uns auf, wie wir als Kinder Gottes zur Sünde stehen und wie du uns gerecht gemacht hast. Zeig uns das auf. Und gib du uns da etwas in die Hand gegen den Ankläger, der uns immer wieder aufzeigen will, dass wir unwürdig sind, deine Kinder sind. Nein, wir sind würdig in dir, weil du uns gerecht gemacht hast. Und lass uns die Worte erkennen, erfahren, ergründen in deinem Wort, Herr. Jesus, lass dein Wort zu uns sprechen. Amen.